Wie das geschieht, eins gemacht mit Jesu Tod und Leben, hören wir aus Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Was werden wir also sagen? Sollten wir in der Verfehlung bleiben, auf dass die Gnade zunehme? Möge das nicht gefolgert werden. Wir, die der Verfehlung starben, wie werden wir noch in ihr leben? Oder seid ihr unwissend, dass so viele, wie wir hinein in Christus Jesus getauft wurden, wie hinein in seinen Tod getauft wurden? Wir wurden daher zusammen mit ihm begraben durch die Taufe hinein in den Tod. Auf das ebenso, wie Christus aus Gestorbenen erweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln sollten. Denn wenn wir zusammengepflanzte wurden in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es jedoch auch mit der seiner Auferstehung sein. Dies erkennend, dass unser alter Mensch zusammen angepfahlt wurde, auf dass der Leib der Verfehlung unwirksam sei und wir nicht mehr der Verfehlung als Sklaven dienen. Denn der Gestorbene ist gerechtfertigt worden, weg von der Verfehlung.
Wir haben ja hier schon öfter über den Römerbrief etwas gehört und ich bin dabei, so die Lücken aufzufüllen. Und interessant ist ja, vielleicht ist das ganz gut, dass wir, bevor wir uns mit dem Kapitel 6 näher beschäftigen, nochmal einen kleinen Überblick bekommen. Weil Martin Luther hat mal gesagt, du kannst jetzt halten von ihm, was du willst, gell? Aber der Spruch war gut, er hat gesagt, der Römerbrief ist das allerlauteste Evangelium. Also die schönste, gute Nachricht, frohe Botschaft, wie immer du das nennen willst. Und er sagt dann dazu, und jeder Christenmensch sollte den Römerbrief Wort für Wort auswendig kennen. Hoher Anspruch, gell? Ich habe das probiert, aber habe das aufgegeben. Gell? Und dann hat er noch gesagt, und also man sollte sich jeden Tag damit beschäftigen. Da habe ich auch noch ein Problem mit. Gell? Es gibt ja noch so viele andere Bibeltexte, nicht nur den Römerbrief. Aber daran sehen wir, dass der Mann, der hat ja auch Großes geleistet auf seine Weise, erkannt hat, dass in der Tat der Römerbrief uns so, also wenn du ganz schnell den Heilsplan Gottes verstehen willst, dann liest den Römerbrief. Zum Beispiel, er fängt ja an im Kapitel 1, im Vers 4, da weist er darauf hin, was das für ein Evangelium ist, von dem er redet. Also die gute Nachricht, die gute Botschaft, das Evangelium von dem auserwählten oder ersehenen Gottessohn. Darum geht es in dem ganzen Evangelium, sagt er, was er verkündet. Und dann macht er so die ersten drei Kapitel, macht er die Menschheit so richtig fertig. Er sagt, die Nationen taugen nichts, die Juden taugen nichts und die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, ist auch nicht besser. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, gell? Den Vers kennt er. Und da kannst du jetzt sagen, okay, bis dahin, das reicht mir, Paulus, gell, jetzt mache ich das Buch zu. Jetzt musst du auch weiterlesen. Und genau hier macht er erst einen Zwischenakt noch mit Abraham im Kapitel 4, erklärt, wie der geglaubt hat. Und dann Kapitel 5 bis 8 haben wir diesen großen Ausblick in der Heilsgeschichte. Dann Kapitel 5 bis 8 bekommen wir gesagt, dass wir gerechtfertigt sind, dass die adamitische Verfehlung oder Sünde nichts mehr gilt, dass in Christus alles anders geworden ist, dass er alles geändert hat, dass wir in Christus frei sind und noch viele, viele andere Dinge. Ja, da kannst du 100 Predigten halten, alleine über die Kapitel 5 bis 8. Damit nicht genug. Dann fängt er an, Kapitel 9 bis 11, geht es um Israel. das Heilswerkzeug Gottes. Gott hat nur ein Heilswerkzeug, das heißt Israel. Das erklärt uns Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 auf hervorragende Weise. Natürlich gibt es jetzt Religionen, Kirchen, Gemeinschaften, die das wegdiskutieren, indem sie sagen, wir sind das geistliche Israel, das buchstäbliche Israel, hat nichts mehr zu bedeuten. Vorsicht, ja. Ich lese das ganz anders bei Paulus. Und dann, damit es uns nicht zu gut geht, mir wird ja manchmal nachgesagt, es gibt so gewisse Brüder, da kriege ich dann mal ein E-Mail, ich sollte nicht immer von den Herrlichkeiten reden, sondern auch mal vom Tun. Ja. Wir tun so wenig. Und da sage ich mal, ja, da gibt es genug Gemeinden, wo du nur so predigt, gesagt kriegst, mit dem Zeigefinger, gell, benimm dich ordentlich, damit dich Gott rettet. Das ist nicht meine Botschaft. Meine Botschaft ist die von Paulus. Erst musst du wissen, wer du bist, welche Herrlichkeiten für dich bereitstehen, die du schon hast. Und was machst du dann? Ja, dann gebe ich mir die größte Mühe, ordentlich zu leben, gell, weil ich weiß, was ich besitze. Aber nicht umgedreht. Und genau das sagt Paulus in Römer 1, Vers 5. Er sagt, das Evangelium, da geht es um den Gehorsam des Glaubens. Das ist ja eine Genitivkette, Gehorsam des Glaubens. In der Genitivkette ist immer das Letzte, das Größte. Es geht also darum, dass du den Glauben erst hast und dann kannst du gehorsam sein. Glaubensgehorsam wird bei uns oft rumgedreht oder in den Religionen rumgedreht. Das heißt, du musst gehorsam sein, gell? Deinen Glauben. Nein, erst durch den Glauben, aus diesem Glauben heraus, aus dieser Treue heraus, entsteht dieser Gehorsam und schenkt mir Gott meinen Weg hinein in seine Heilsgeschichte. Ja, und das sind so Dinge, um die geht es auch heute hier. Ich habe noch vergessen, Kapitel 12 bis 16, gell, das aber nicht außen vor lassen, weil ich gesagt habe, bis hierher geht es uns gut. Dann erklärt uns Paulus ab Kapitel 12, was wir tun dürfen. Gell. Das sind die Kapitel 12 bis 16, dass wir uns ordentlich benehmen und so weiter. Wir haben ja auch darüber hier schon gesprochen. Also nicht rumdrehen, gell? nicht die Heilsgeschichte auf den Kopf stellen, sondern wir werden heute noch sehen hier im Römerbrief Kapitel 6 in den ersten 7 Versen, das ist ja nur der erste Teil, ich mache demnächst dort weiter, dass es nicht darum geht, dass wir uns abstrampeln, um irgendwas zu erreichen, sondern dass Gott den ersten Schritt macht in Christus. Als wir noch Feinde waren, Römer 5, gell, da hat er an uns gedacht und hat uns versöhnt, das heißt eigentlich verändert. Und wenn wir das zusammenrechnen, das werden wir dann im zweiten Teil machen, die Rechnung Gottes, kann ich also wie in der Mathematik, kann ich mit den Verheißungen Gottes, mit seinen Hinweisen, kann ich rechnen. Gell? 1 und 1 gibt 2. Wenn ich mit Christus gestorben bin, bin ich gestorben, gell? Dann kann keiner mehr was von mir verlangen. Von dem Gestorbenen kannst du nichts verlangen. Und so gibt es lauter Rechenelemente, die man aneinander setzen kann. Und am Ende ist gleich, gell? Halleluja, es ist alles in Ordnung. Und danke, dass das so ist. Und jetzt gebe ich mir Mühe, ordentlich zu leben. Gell? Das ist meine Sicht der Dinge, wie sie auch Paulus hatte. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen da auch hineinnehmen lassen. Die ersten 7 Verse haben wir gehört. Ich tue nach Gewohnheit, die alle im Einzelnen nochmal behandeln, was dazu sagen und sie auch nochmal lesen. Aber bevor das Kapitel 6 anfängt, da macht doch Paulus eine ganz provokante Feststellung. Die ist sowas von schlimm für einen Gnostiker. Gell? Also Gnostiker ist jemand, der nach Wissen handelt. Das heißt, das Wissen entscheidet, was ich anschließend mache. Und die letzten Verse im Kapitel 5, bevor das 6. losgeht, da steht doch, das Gesetz aber kam daneben hinein, auf das die Übertretung zunehme. Jetzt kommt der entscheidende Satz, wo aber die Verfehlung oder Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überfließend geworden. Der Paulus ringt hier um Worte, gell? Das macht nur er. Dass er noch eine Vorsilbe dazu setzt, dass das hyperperisteuo heißt das Griechisch. Gell? Also hyper ist über und peri kennen wir, Peripherie ist rundherum. Das heißt also über und rundrum, gell? Da gibt's, ist nichts mehr offen. Über und rundrum ist die Gnade überfließend, eben, sie ist überall. Auf das, so wie die Verfehlung, die Sünde in den Tod regiert, also auch die Gnade regiere durch Gerechtigkeit hinein in Äonius, das heißt verborgenes Gottesleben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt kommt der Gnostiker und sagt, ja, danke, wenn das so ist, dann kann ich ja mehr sündigen, gell? Aber die Gnade noch größer. Und da sage ich immer, wenn du so denkst, dann gehörst du sowieso nicht dazu, gell? Weil wenn ich das missbrauche, das ist ja Paulus oft nachgesagt worden, auch Petrus hat mal gesagt, den kann man schlecht verstehen, gell? Die Leute drehen die Worte rum. Ja, das ist gut so, gell? Ich gehöre ja auch zu den Leuten, das wisst ihr ja, wir kennen uns schon lange genug, dass ich gerne mal auch was Provokantes sage oder mal ein Wort rumdrehe oder was völlig anderes tituliere, als das so traditionell in unseren Köpfen ist, nämlich damit du neu nachdenkst. Und das ist ja das, was mir auch im Glaubensanfang geholfen hat, diese Wirklichkeit des Wortes Gottes. Gut, jetzt zu den einzelnen Versen, damit wir heute noch fertig werden. Kapitel 6, Vers 1, hieß es, sagt, was werden wir also sagen? Ich habe eben die beiden Verse gelesen aus Kapitel 5 am Ende, gell, wenn die Verfehlung durchs Gesetz größer ist, wird die Gnade noch größer. Was werden wir also sagen? Sollen wir in der Verfehlung bleiben, auf dass die Gnade zunehme? Das ist jetzt die logische Schlussfolgerung von Paulus. Im gleichen Vers 2, in dem ich auch noch komme, sagt er dann, das möge nicht gefolgert werden. Also, das ist so, dass die Gnade größer ist als die Verfehlung oder die Sünde. Völlig klar. Aber kein Grund jetzt zu sagen, jetzt lass uns mehr sündigen oder verfehlen, damit die Gnade noch größer wird. Das lehnt Paulus ab. Aber der Grundsatz stimmt doch. Der Grundsatz ist doch ganz entscheidend. Das heißt, Religion sagt doch, du bist ein elender Sünder und wenn du dich nicht änderst, bist du für immer verloren, vernichtet in der Hölle, was weiß ich, was sonst alles gibt. Davon kann ich ja nichts sehen, gell? Sondern die Gnade Gottes ist größer als meine Sünde oder Verfehlung. Das heißt, er hilft mir, das zu erkennen und führt mich auf meinem Weg in seiner Heilsgeschichte zum Ziel. Das ist für mich gute Botschaft, gute Nachricht, Evangelium. Da, wo ich herkomme in der Religion, werden alle vernichtet, die nicht so glauben wie ich, in anderen Religionen schmoren sie ewig in der Hölle. MacArthur in seiner Studienbibel schreibt zu Römer 5, ewiges Leben haben alle, die einen im Himmel, die anderen in der Hölle. Gell? Das ist für mich Gotteslästerung. Und ist ein netter Mann, hat auch viel Gutes gemacht, aber wer so predigt, ist für mich ein anderes Evangelium, fällt unter Galater Kapitel 1 und das ist in den Bann getan. Das kann ich nicht verstehen. Also die Rechtfertigungslehre von Paulus ist kein Grund zu sagen, jetzt kann ich machen, was ich will. Uns wird ja das oft auch nachgesagt, nach dem Motto, ihr glaubt, dass Gott alles zum Ziel bringt, dass er alle überzeugt, dass am Ende jeder zum Glauben kommt und gerettet wird. Ja, dann hätte Jesus nicht sterben brauchen, dann kann ich machen, was ich will. Alles Unsinn. Gerade weil das so ist, muss die Heilsgeschichte juristisch auf sauberen Boden stehen. Und genau das hat Gott gemacht. Und deswegen widerspricht Paulus ganz entschieden, mindestens dreimal hier in seinen Versen, diesen Gedanken. Wenn Gott so groß ist, immer größer als meine Sünde, dann ist mir das egal, dann kann ich leben, wie ich will. Das ist falsch. Und das muss man ganz deutlich sagen. Der Unterschied, worauf es ankommt, ist ja, dass wir, das werden wir später noch sehen, ja hier es mit einem Regierungswechsel zu tun haben. Das heißt, bis Golgatha, bis Christus am Pfahl auf Golgatha gestorben ist, galt das Gesetz der Verfehlung und des Todes. Und seit Golgatha, seit er bezahlt hat, seit seiner Auferstehung, Erhöhung, Verherrlichung, gilt das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Und zwar für alle, auch für die, die es nicht glauben. Ist Jesus nur für dich gestorben? Ja, auch noch für mich, gell? Und noch für ein paar andere. ist er für alle gestorben. 1. Johannes 2, Vers 2. Nicht nur für unsere Verfehlung, sagt Johannes, sondern für die des ganzen Kosmos. Kosmos, Paulus, 1. Korinther 4, 9 gehören auch die Engel dazu. Das heißt, Christus hat für alles bezahlt. Deswegen Vorsicht, gell? Möge nicht gefolgert werden, dass, wie er hier sagt im Vers 2, wir, die der Verfehlung starben, wie werden wir noch in ihr leben? Das ist ein Glaubensakt, gell? Und Verfehlungssünde, wir sind ja Verfehler und Sünder immer noch, gell? Wenn der 1. Johannes Kapitel 1 liest und Kapitel 2, gibt es einen Widerspruch scheinbar, weil Johannes erst sagt, wenn du sagst, du bist kein Sünder, dann machst du Gott zum Lügner, weil du bist ja ein Sünder, gell? Und im nächsten Vers, 2 Vers 1, du sollst nicht sündigen, gell? Du sollst nicht verfehlen. Das muss ich erstmal zusammenbringen, gell? Und ich habe ja darüber eine Abhandlung geschrieben. Das ist relativ einfach, wenn man weiß, worum es geht. Die Verfehlung, die Sünde, ich komme nachher nochmal drauf, ist der Unglaube. Das, was wir von Adam geerbt haben, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das, was Adam verdorben hat, sagt Paulus in Römer 5, hat Jesus wieder gerade gerückt. Und so wie durch einen die Verfehlung kam, kommt durch einen die Rechtfertigung. Wenn ich das verstanden habe, dann erledigt sich dieses ganze religiöse Verkrampfen. Dann, als ich vor 30 Jahren oder wann das verstehen durfte, da fiel mir so ein Felsen von den Schultern, gell? Ich habe ständig in Schuld gelebt. Ständig habe ich nach oben geguckt und habe gesagt, hoffentlich hat er mich jetzt nicht gesehen. Gell? Immer so in dem Bewusstsein, es hast du wieder was falsch gemacht. Und das ist Religion. Christsein ist was anderes. Christsein im wahren Sinne, das lernen wir hier bei Paulus und auch bei anderen natürlich, heißt, dass er den ersten Schritt macht. Und ich in Dankbarkeit dann den zweiten, nämlich ich gebe mir dann anschließend Mühe, wie ordentlich zu leben. Gut, also die Verfehlung spielt keine Rolle mehr. Die Verfehlung, steht auch hier Singular, also Einzahl, hat nichts mit den Sünden zu tun, die wir tun, weil wir von Adam abstammen. Und ich möchte nochmal, hier steht zwar nicht in meinem Manuskript, an Römer 5, Vers 12 erinnern. Das wird ja auch unter unseren Brüdern immer wieder mal völlig falsch gelesen, obwohl das nicht im Grundtext steht, wo Paulus sagt, Römer 5, Vers 12, ich lese mal vor, ich habe es gerade nicht wirklich drauf.
Deshalb, ebenso wie durch einen Menschen die Verfehlung hinein in den Kosmos hineinkam und durch die Verfehlung der Tod, und so der Tod hinein in alle Menschen durchgedrungen ist, worauf alle verfehlen.
Danke. Und in den meisten Bibeln liest du, weil wir verfehlen, deswegen sterben wir, gell? Das steht nicht dort, sondern weil wir den Tod geerbt haben, deswegen sündigen wir oder verfehlen. Hast du dir ausgesucht, dass du von Adam abstammen willst? Ich frage das immer wieder, gell? Weil ich hatte keine Wahl. Hast du dir ausgesucht, dass Jesus vor 2000 Jahren das wieder berichtigt hat? Auch nicht, gell? Das ist einfach so passiert. Gott hat das gemacht. Und jetzt stehe ich da und sage den Leuten, ja, benimm dich mal ordentlich, damit Gott dich rettet. Die sind doch alle schon gerettet. Das heißt, der ganze Kosmos ist verändert in Christus, nur die glauben es nicht. Deswegen ist doch der Unglaube die Verfehlung. Johannes 16 redet Jesus davon. Wir werden das heute auch noch sehen. Ich hoffe, dass ich hinkomme in der Zeit, gell? Bei uns geht das nicht immer so auf die Minute, aber wir wollen uns trotzdem an die Regel halten. Gell? Und das ist doch ganz entscheidend für mein Glaubensleben, für mein Bewusstsein. Und deswegen sagt doch Paulus in Römer 6, Vers 11, das will ich dann im zweiten Teil behandeln, also auch ihr rechnet euch selbst bleibend der Verfehlung oder Sünde gestorben zu sein, dem Gott aber leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Rechnet euch selbst der Verfehlung gestorben zu sein. Das heißt, früher war die Verfehlung, die Sünde, unser Herr. Und seit Jesus auf Golgatha die juristische Grundlage für die Heilsgeschichte gelegt hat, ist nicht mehr die Verfehlung der Herr der Menschheit, sondern jetzt ist Jesus der Herr der Menschheit. Er hat sie doch gekauft, gell? Losgekauft. Also, und jetzt muss ich rechnen, wenn das so ist, dann bin ich der Verfehlung gestorben. Die Verfehlung hat keine Macht mehr über mich, die Verfehlung, weil ich jetzt jemand anderem gehöre, nämlich dem Christus. Das ist wie Paulus erklärt das später, ich lese das noch hier in Römer 7, wenn ein Mann, eine Frau einen Mann hat, also wenn jemand verheiratet ist und der Mann stirbt, dann ist die Frau frei von dem Mann, kann einen anderen nehmen, gell? Aber solange du verheiratet bist, wäre es Hurerei oder Sünde, wenn ich eine andere Frau nehme und du einen anderen Mann nimmst. Gell? Und das vergleicht Paulus hier mit diesem geistlich-juristischen Stand. Wir haben früher die Verfehlung als Beherrscher gehabt als Mann, jetzt haben wir Christus als Beherrscher als Mann. Das heißt, die Verfehlung kann von uns gar nichts mehr verlangen. Wenn du deinem Nachbar oder dein Nachbar dir, was weiß ich, einen gewissen Geldbetrag schuldet und der stirbt, hast du Pech gehabt, gell? Du kannst du nicht mehr eine Überweisung aus dem Grab kriegen. Also das Geld ist weg, gell? Und man sichert die Erben nach die Schulden, wenn sie wollen, aber normalerweise ist das weg. Und genau ist das hier. Die Verfehlung ist erledigt für uns. Die Verfehlung ist nicht unser Herr. Deswegen sagt Paulus, also jetzt nimm dich ordentlich, wenn du das weißt. Gell? Und also ich lebe aus der Gewissheit, dass sich das geändert hat. Ich lebe aus der Gewissheit, dass Christus mein Herr ist und nicht die Verfehlung, die Sünde. Die Sünden, die Verfehlungen, die ich jeden Tag begehe, haben damit doch gar nichts zu tun. Das ist außen vor. Das ist in Christus bezahlt, weil das von Adam herkommt. Wenn du abends um 11 an den Kühlschrank gehst, und sagst am nächsten Tag, ich habe gesündigt, gell? Dann macht das für dich so sein, für einen anderen ist das ganz normal. Oder jemand bricht die Ehe und findet das okay. Also was ist Sünde? Gell? Das ist sowieso ein ganz schwammiger Begriff unter den Leuten. Fragt die Leute, was Sünde ist. Da versteht jeder was anderes drunter. Also das, was wir von Adam geerbt haben, spielt keine Rolle mehr. Und deswegen sagt Paulus ja auch zu den Korinthern mal in 2. Korinther 5, Vers 14 heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, dieses urteilend, dass einer für alle starb. Okay, klingt gut. Jetzt musst du aber weiterlesen. Jetzt sagt er noch im Vers, im zweiten Teil, demnach starben alle. Also Christus ist für alle gestorben, also starben alle. Auch die es nicht glauben, gell? Alle sind hineingenommen. Unser Auftrag ist, das wäre wieder ein extra Thema, den Leuten das zu sagen. Wenn ich heute noch von Haus ging, gell? Oder anders das mache, kann jeder machen, wie er das für richtig hält, dann muss ich den Leuten sagen, auch für dich ist Jesus gestorben. Gell? Er hat alles geändert. Oder dann macht er sagen, geht mich das an, ich brauche den Jesus nicht. Dann gehst du halt weiter. Oder der sagt, wie, wo, was, erklär mir das, gell? Und dann kannst du mit dem reden. Also das habe ich schon öfter gemacht. Es funktioniert, da wo der Herr will natürlich, ja, bloß. Aber wichtig ist der Grundsatz, gell, ist uns das bewusst. Wenn Jesus für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Das heißt, die adamitische Verfehlung, Sünde von Adam her, ist erledigt. Danach wird nicht mehr gemessen. Das klingt natürlich für jemanden, der im Glauben vielleicht neu ist oder wie auch immer, zunächst gefährlich, weil daraus kannst du wieder den gnostischen Schluss ziehen, boah, dann ist so egal, wie ich lebe. Gell? Und genau da geht auch Paulus ran und sagt, das ist zwar so, aber jetzt benimm dich ordentlich. Gell? Es ist kein Freibrief für mehr Verfehlung oder Sünde. Und das ist für mich wichtig, das ist für mich der entscheidende Stand. Und wenn du Römer 5, nochmal an Römer 5 erinnern darf, was ja vor 6 gewesen ist, wo er den Anfang macht für diesen heilsgeschichtlichen Ablauf, da sagt er in den Versen 6 bis 8, Christus starb, als wir noch schwach waren, gemäß der Frist für Gottlose oder Gottunehrende eigentlich wörtlich. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für das Gute wagt möglicherweise jemand auch zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also ist Paulus kein Sünder mehr, gell? Als wir noch Sünder waren, ist Christus gestorben. Und als er gestorben ist, hat er für diese adamitische Verfehlung bezahlt und deswegen ist die erledigt. Was nicht heißt, dass ich machen kann, was ich will. Ich wiederhole mich gerne, gell? Weil da gibt es andere Argumente noch für. Aber der Grundsatz gilt, er ist für alle gestorben, er hat für alle bezahlt. Wenn dich jemand zum Essen einlädt, gell, das Restaurant, und bezahlt, dann gehst du anschließend zum Kellner und sagst, will mein Essen noch bezahlen? Ja, da sagt er, hat schon einer bezahlt. Ja, nee, ich bezahle mein Essen selbst. Gell. Das ist doch Unsinn. Und genau das würde hier passieren. Jesus hat für alle bezahlt und jetzt komme ich und sage, ich muss jetzt wirken, tun, machen, damit Gott mich rettet. Gell. Das ist der völlig falsche Ansatz. Natürlich musst du was tun, aber nicht damit Gott dich rettet, weil du bist ja schon gerettet, weil Christus bezahlt hat, nur du glaubst es noch nicht. Gell? Also ich muss in diesem Glauben leben dürfen, können, wollen, den Gott mir auch noch schenkt, dass er für alles bezahlt hat. Und jetzt gebe ich mir alle Mühe, ordentlich zu leben. Es gibt genug Situationen auch in meinem Leben. Ich hatte letzte Woche ein Telefonat mit einer Schwester, die genau das Problem hatte. Die hat nirgends jemanden und geht in so eine freie Gemeinde. Und dort haben sie wieder so gemacht, am Sonntag früh, gell, wenn du nicht an Christus bleibst, bist du für immer verloren. Gell. Und es war so wieder hin und her gerissen. Da habe ich eine halbe Stunde lang die Predigt hier erklärt, weil ich ja wusste, dass ich heute darüber reden dürfe. Ja, und war anschließend ganz zufrieden, hat sich gefreut, dass ihr Weltbild wieder in Ordnung war. Gell? Ja, da sieht man auch, wie Menschen manipuliert werden oder in eine falsche Ecke gedrängt werden aufgrund solcher Aussagen. Also wir müssen klar zur Kenntnis nehmen, Römer Kapitel 5 bis 8, wenn du das liest, Wort für Wort im Einzelnen, dann weißt du, es hat sich alles geändert. Und Galater 2, Vers 19 will ich noch anführen hier in dem Zusammenhang. Da sagt Paulus, denn ich starb durch Gesetz dem Gesetz, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus angepfahlt worden. Die meisten Bibeln steht gekreuzigt, ah, okay. Ihr wisst ja, was ich vom Kreuz halte. Gell? Und steht halt nicht im Grundtext. Und in Römer 7, Vers 4, ähnlicher Hinweis, also auch ihr, meine Brüder, ich habe es schon mal erwähnt, wurde dem Gesetz getötet, dem Gesetz der Verfehlung und der Sünde, durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, nämlich dem aus Gestorbenen, erweckt worden in den auferstandenen Christus, auf das wir Gott Frucht brächten. Gell? Also das ist nicht einfach so, sondern du dürfst auch in diesem Glaubensstand die Herrlichkeit Gottes vermehren. Dafür gibt es genug Hinweise, wie das geht. So, und deswegen ist was völlig Neues eingetreten und jetzt gilt für mich Galater 2, Vers 20. Und das ist ja auch so ein Vers, Galater 2, 20, wo du den du wieder missbrauchen kannst und den man dann eben auch gnostisch anwenden kann, wie eben auch schon das Wort des Paulus, wenn die Verfehlung größer wird, ist die Gnade noch größer. Paulus sagt, Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch lebe, in dem Fleisch, mit dem ich heute hier stehe oder sitze, was ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben oder in der Treue, welcher Treue, welchem Glauben, dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich daneben gegeben hat. Den Fehler, den die meisten Übersetzungen auch hier wieder machen, wie an den anderen Stellen, ich sage immer, lest die Fußnoten, gell? Wenn du Elberfelder Bibel hast, lest die Fußnoten, da steht es immer richtig, oben im Text steht es falsch. Und das trifft meistens den Kern der Sache. Und hier ist ja das Problem, dass man den zweiten Fall, wenn es um dieses Thema geht, ja, es ans Subjekt binden kann oder ans Objekt. Die Fachleute also reden dann von Genitives, Subjektives, Objektives, musst du dir nicht merken. ich lebe nicht im Glauben an Jesus, das stimmt auch, gell? Aber das steht nicht hier. Da gibt es einen anderen Vers für, das ist Galater 2, Vers 16. Da steht beides in einem Vers. Sondern ich lebe in der Treue des Sohnes Gottes. Glauben, Pistis, heißt eigentlich Vertrauen, Treue, gell, nach dem Kontext. Glauben kannst du auch sagen, aber das ist die schwächere Bedeutung. Es geht hier um Vertrauen und Treue. Ich lebe in der Treue des Sohnes Gottes. Wenn Jesus auf Golgatha nicht gestorben wäre, dann könntest du dich schwarz glauben. Das würde dir nichts nutzen. Unser Glaube wäre sinnlos. Nur weil er treu war, gemacht hat, was der Vater wollte und die Heilsgeschichte sozusagen in Gang gesetzt hat, kann ich jetzt in ihm leben, weil er treu war. Nicht, weil ich treu bin. Das gehört auch dazu. Galater 2, Vers 16 sagt ja Paulus, wir leben nicht, oder aus Gesetzeswerken wird keiner gerettet, sondern nur durch die Treue Jesu werden wir gerettet. Deswegen glauben wir an Jesus, damit wir aus seiner Treue gerechtfertigt werden oder gerettet werden. Gell? Und da hast du im Galater 2, Vers 16 hast du beide Konstellationen mit dem zweiten Fall. Gell? Einmal in seiner Treue und einmal ich glaube an ihn. Aber der Glaube an ihn, von mir, ist nachgeordnet. Wenn er nicht treu wäre, nutzte mir mein Glaube nichts. Und dieser Unterschied wird gerne oder selten beachtet. Und deswegen kommt man zu falschen Schlüssen. Und deswegen sagt Paulus, ich komme nochmal auf Römer 7 zurück, Vers 3, wenn mit Mann und Frau, gell, mit Verfehlung und Christus, demnach, daher, solange der Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann sterben würde, ist sie frei von dem Gesetz, nämlich dem Ehegesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes würde. Jetzt haben wir die Verfehlung gehört, jetzt gehören wir zum neuen Mann, nämlich Jesus. Deswegen hat die Verfehlung an uns keine Ansprüche mehr. Die kann uns gar nichts mehr tun, weil wir sind ja gestorben. Gell? Die steht am Grab und guckt in das Loch und sagt, Pech gehabt, Geld von dem kann ich nichts mehr kriegen, weil der gehört jetzt Jesus. Und mit solchen Bildern arbeitet Paulus ja auch, dass wir das verstehen. Und ich komme jetzt zum Römer 6, Vers 3. Da sagt Paulus, das macht er sechsmal oder siebenmal in seinen Briefen, hier sagt er, seid ihr unwissend. Und wenn er sowas sagt, gibt es ein wichtiges Argument. Seid ihr unwissend, dass so viele, wie wir hinein in Christus Jesus getauft wurden, wir hinein in seinen Tod getauft wurden? Ein ganz gefährlicher Vers, gell? Und die meisten Gemeinden und Christen meinen ja, hier ist die Wassertaufe gemeint. Gell? Wenn du im Wasser getauft bist, dann bist du gerettet, so ungefähr. Ja, glaubst du das? Hat selbst Luther schon gesagt, das Wasser nutzt nichts. Gell? Also die Wassertaufe ist nicht falsch. Ich habe auch schon Leute getauft. Nur du musst wissen, warum. Gell? Warum taufe ich? Ein Zeugnis für die Welt, auch die unsichtbare Welt, ein Glaubenszeugnis, jetzt stehe ich im Glauben, jetzt gehöre ich zu Christus, das kannst du mit einer Wassertaufe bezeugen, völlig in Ordnung, aber tu der Taufe als Sakrament, sagen ja die Religionen, die Kirchen, nicht die Rettung zuschreiben, gell? Die Taufe rettet dich nicht, ob du im Wasser getauft bist. Es gibt ja Religionen, die verlangen, dass du nochmal getauft wirst, weil du woanders getauft worden bist. Gell? Das ist auch bei den Baptisten so, nicht nur da, gell? Wo wir herkommen. Das gibt es auch in anderen Gemeinschaften noch, dass du noch einmal getauft werden musst, damit du endlich dazugehörst. Was für ein Unsinn, gell? Ich kann das nirgends lesen in der Schrift. Sondern hier geht es doch, worum geht es denn hier? Wovon redet denn Paulus im Kapitel 6? Redet er nicht vom Sterben Jesu? Ist nicht der Tod Jesu hier das Thema? Und wenn wir in seinen Tod getauft worden sind, wann ist denn das gewesen? Wann ist denn Jesus in den Tod gegangen? Das war doch vor 2000 Jahren ganz rund. Also sind wir doch vor 2000 Jahren und nicht nur wir, weil wir dürfen es glauben, deswegen steht hier wir. In seinen Tod getauft. Sein Tod war der Schlüssel für die Heilsgeschichte. Und ich will euch mal ein Zitat vorlesen von Heinz Schumacher. Den kennen ja die meisten von euch. zu dem Thema, das sagt, in Christi in den Tod hineingetaucht werden, mit ihm zusammen begraben werden, hinein in den Tod, mit ihm zusammen wachsen in der Gleichheit oder Nachbildung seines Todes und dann auch mit ihm zusammen in Neuheit des Lebens zu leben. Dies kann nie und nimmer durch bloßen Vollzug einer äußeren Handlung erlangt werden, eben der Taufe. Ja. Wenn zu mir einer kommt und sagt, ich will getauft werden, dann frage ich, warum? Wenn der sagt, ja, damit ich gerettet werde, sag ich, da musst du woanders hingehen, gell? Meine Taufe rettet dich nicht. Und wenn er sagt, ja, ich will ein Zeugnis geben, damit ich, dass ich jetzt zu Jesus gehöre, sag ich, komm auf, wo ist Wasser, gell? Geht los. Also das ist der ganze Grund, gell? So wie es auch der Philippus gemacht hat. So, und dieses Taufthema, das wäre wieder ein Thema extra, ich habe ja auch einen Artikel dazu gemacht, was ist die eine Taufe, von der Paulus im Epheserbrief redet, gell? Hier geht es um die Todestaufe Jesu, das heißt, er ist in den Tod hinein getauft worden und wir mit ihm. Wenn ich also zum Glauben komme und dürfe glauben, dass ich jetzt einen neuen Herrn habe, nämlich Jesus, den Sohn Gottes, der ist mein Herr, und nicht mehr die Verfehlung, dann bin ich in diesem Glauben, ist der Vorgang passiert, dass ich weiß jetzt, ich bin in seiner Todestaufe auch mitgetauft worden vor 2000 Jahren. Und deswegen bin ich auch mit seiner Auferstehung gleich. Ich sitze mit ihm. Es gibt ja eine Tabelle mit diesen Sünden Christo stellen, also zusammen mit ihm begraben, zusammen mit ihm erweckt, wir sitzen zusammen mit ihm in den aufhimmlischen Bereichen. Da gibt es 15 Mal Hinweise, vor allem bei Paulus, wo er diese Gemeinschaft, dieses Synergie sozusagen beschreibt. Dieses griechische Wort Synen ist ganz wichtig, diese Vorsilbe. Zusammen begraben, mit ihm in der Taufe, in den Tod. Zusammen mit ihm begraben, sagt er hier. Ja, wann denn? Er ist zusammen mit ihm begraben heute. Da ist er schon längst auferstanden. Ja, in der katholischen Kirche hängt er immer noch am Kreuz in der Ecke irgendwo oder am Altar. Und bei uns ist er auferstanden, gell? Das Kreuz oder Pfahl ist längst erledigt, das Fluchholz auf Golgatha ist Geschichte. Und damals wurden wir mit ihm zusammen begraben und alle anderen auch, nur die glauben es noch nicht. Die dürfen es noch lernen, gell? Weil Gott hat so viel Geduld, dass er so lange wartet, bis der Letzte begriffen hat. Gott überzeugt, überführt, der Geist überführt. Niemand wird gezwungen. Ist alles freiwillig, gell? Sag ich mal. Aber du kannst nicht ewig den Überzeugungen Gottes ausweichen. Irgendwann wirst du gepackt. Es gibt eine ganze Reihe Beispiele auch im Alten Testament. Ich sage nur Nebukadnezar und noch viele andere, gell? Die größten Alumnen in dieser Welt sind zum Glauben gekommen, weil Gott sie überführt hat, überzeugt hat. Gell? Das ist sein Weg. So, und jetzt sind wir mit ihm zusammen begraben worden durch die Taufe, Vers 4, hinein in den Tod, auf das ebenso wie Christus aus den Gestorbenen erweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln sollten. Konjunktiv, gell? Das wird nicht immer gelingen, aber du hast das Bewusstsein, dass du zusammen mit ihm begraben wirst. Diese Sünde ist wichtig, wollte ich noch erklären. Du hast einen Apfel, gell? Dann hast du eine Hosentasche oder eine Handtasche, Frauen haben keine Hosentasche, dann ist der Apfel mit dir. Gell? Wenn du ihn gegessen hast, ist er in dir, das heißt Sündengriechisch, gell? Zusammen mit dir. Meta ist mit, habe ich nur in der Tasche. Also da muss man mal drauf achten. Diese Präfixe im Griechischen sind ganz wichtig. Die sagen mir nämlich, wo das Verb, was dahinter steht, hingehört, wo mich das hinführen soll. Also wir haben engste Gemeinschaft mit ihm, sind mit ihm begraben, logischerweise auch mit auferstanden, logischerweise auch mit ihm verherrlicht. Das ist ein Glaubensakt. Ich bin ja immer noch hier, gell? Römer 8, Vers 23 stöhnt Paulus und sagt, wir warten auf die Freilösung aus unserem Leib. Natürlich ist das hier, ja, ich sage ja gerne Trainingslager, Erziehungsanstalt, wie immer du das sehen willst. Wir werden hier in dieser Welt, die ja immer chaotischer wird, vorbereitet auf die Aufgaben, die wir später haben. Wenn du ein Teil von Christus bist, wenn du ihm gehören kannst, wenn du das glauben dürfst, dann bist du mit ihm zusammen das Heilswerkzeug der Zukunft. Nämlich bei der 7. Posaune nach Enthüllung, Kapitel 10 und 11. Wenn das Geheimnis Gottes vollendet ist, geht die Heilsgeschichte erst weiter, gell? von Golgatha bis zur siebenten Posaune, die hoffentlich bald bläst, gell, da passiert eigentlich gar nichts, sondern der Leib des Christus wird vervollständigt, sagt uns Paulus. Und wenn der fertig ist, geht die Heilsgeschichte weiter. Und wenn ich dann dazugehören darf, wenn ich das glauben kann, dass ich dazugehöre, dann geht es mir gleich besser, gell, wenn ich das Elend sehe in dieser Welt. Nicht, dass wir teilnahmslos sind oder nicht mitleiden können. Wir können es besser einordnen. Gell. Wenn dir was wehtut, oder mir was wehtut, dann tut mir das genauso weh wie dem Ungläubigen. Das ist kein Unterschied. Ich kann damit aber besser umgehen, weil ich weiß, warum mir das passiert. Nämlich als Zubereitung. Ich muss daran was lernen. Gell. So wie Paulus sagt, ich habe einen Dorn im Fleisch, damit ich mich nicht überhebe. Ausbildung ist immer, wie sagt man der Welt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Gell? Wir sind hier die Lehrlinge unseres Herrn. Wir werden hier ausgebildet und dann musst du unangenehme Sachen erleben. Das sage ich mir immer wieder, deswegen beklag dich nicht. Und gelegentlich erinnert mich meine Frau daran, was ich sonntags gepredigt habe. Und das ist auch ganz gut. Ich weiß, dass du nicht gerne erwähnt werden willst, aber manchmal muss ich das merken. Gut. So, und die durch die Herrlichkeit Gottes geschieht uns. Wer ist denn die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes in Person ist doch sein Sohn. Und wir haben da hier eine Hauptesordnung, wir haben eine Herrlichkeitsordnung in der Schrift. Wir lesen über diese Herrlichkeit, die ja immer die Umgebung ist. Im hebräischen Denken ist das Männliche die Mitte und das Weibliche ist die Umgebung, die Herrlichkeit. Deswegen sagt Paulus ja, die Herrlichkeit des Mannes ist, ja, Männer, ja, bitte, also nur Mut, die Herrlichkeit des Mannes ist seine Frau. Und die Herrlichkeit Gottes ist der Christus. Die Herrlichkeit des Christus, Epheser 1, die Ekklesia, die Leibesgemeinde. Und diese Herrlichkeit wird im Millennium auch in den Tempel einziehen, von Osten her an Jerusalem. Da sind wir auch dabei. Also wenn du all das mal liest, wobei der Christus in seiner Vollendung wirkt und du weißt, die Leibesglieder des Christus sind dabei. Und ich bin so einer, weil ich es glauben kann. Aber ist das nicht herrlich, gell? Wer dann bewusst sagt, ich sündige jetzt, damit die Gnade noch größer wird, der gehört nicht dazu. Wenn du das verstanden hast, dann machst du sowas nicht. Dann gibst du dir alle Mühe. Und ich habe der Schwester auch gesagt, die mich da angerufen hat, du hast doch gemerkt, dass du was falsch machst. Und das ist ein Glaubensbeweis. Gell? Wenn du nicht im Glauben stehen würdest, würdest du gar nicht merken, dass du das falsch gemacht hast. Also meine Sünden, die ich heute noch mache und merke, das sage ich immer, Herr, hast du das eben gesehen? Gell? Danke, dass du dafür bezahlt hast und jetzt hilft mir, dass es besser wird. Gell? Das ist mein Glaubensstand. Und nicht hier, wie früher, als ich noch Zeuge Jehovas war, habe ich immer so geguckt, hoffentlich hat er mich jetzt nicht gesehen. Gell? Und das ist ein totaler Unterschied. Gell? Das ist ein ganz anderer Stand und da kann man unserem Herrn wirklich danken. So, wir haben noch ein Stückchen. Und zwar, wenn hier im Vers 5 es heißt, wenn wir zusammen gepflanzt wurden in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es doch auch mit der seiner Auferstehung sein. Zusammen gepflanzt, sagt er jetzt wieder das Sünderbein, gell? Engste Gemeinschaft. Hast du schon mal gesehen, dass sich etwas selber gepflanzt hat? Sag nein, gell? Gut. Das kannst du selbst nicht machen. Also wir sind zusammen gepflanzt in der Gleichheit seines Todes. Wir sind hinein in seinen Tod gegeben, getauft, haben wir eben gelesen. Das ist jetzt ein neuer Begriff dafür. Also wenn das so ist, wenn wir zusammen gepflanzt wurden in seinen Tod und das selber nicht machen können, ist es doch logisch, dass wir dann auch zusammen mit ihm leben. Gell? Das ist unser Thema heute. Tod, sterben mit ihm und mit ihm leben. Das heißt, wir sind immer mit ihm zusammen. Ist doch prima. Und ich erinnere an die Themen, die wir hier schon hatten, mit Präexistenz und Leibesgemeinde, ihren Lauf, ihr Ziel, ihren Ursprung. Das hängt doch damit zusammen, wenn ich das glauben kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier verstehen, dass diese Gemeinschaft mit Christus nicht meinem menschlichen Handeln zu verdanken ist, sondern seinem Geschenk des Glaubens. Und deswegen kann Paulus sagen im Philipper 3, Vers 10, das Ganze geschieht, um ihn zu kennen und die Vermögenskraft, die Dynamis, die göttliche Vermögenskraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, um gleichgestaltet zu werden seinem Tod. Und Paulus sagt uns, wie Jesus auch, wenn du mit Jesus leben willst, wenn du das Geschenk kriegst und willst das, dann denk dran, es gibt nur Probleme. Du kriegst nur Ärger. Jesus hat gesagt, wenn du mit mir mitgehen willst, ich habe nicht mal ein Kopfkissen, gell? Also im Gegensatz zu der Religion, das heißt mal sehr freundlich und die wollen dich vereinnahmen, gell? Ich habe im Urlaub so einen getroffen, gell? Das war schrecklich, gell? CVJM war das, ich habe nichts gegen die CVJM-Leute, ich predige sie gerade in ihren Räumen, gell? Aber das ist eine übertriebene Freundlichkeit, mit der man dich fangen will, gell? Die hasse ich wie die Pest. So, ich brauche Argumente, ja, klare Argumente. Und die liefert mir das Wort Gottes. Und das erwarte ich auch, wenn ich mit anderen rede, dass ich durch diese biblischen, wirklichen, göttlichen Argumente was bewirken kann und das Wort wirkt. Und darum geht es. Also die Vermögenskraft, die Dynamis Gottes, die wirkt dann nicht, weil ich so gut bin, sondern die wirkt durch das Wort. Das Wort sortiert die Leute. Kennst du meinen Spruch, wenn es finster ist und du machst ein Licht an, dann kommen die Motten, gell? Die kommen zum Licht. Wenn du das Wort wirklich verkündest, dann kommen die Leute, die dem Wort zugeordnet sind, auch dazu. Die anderen wollen wir, ich rede das von mir, die anderen will ich gar nicht, mit denen hast du nur Ärger, gell? Ich erzähle dir heute Nachmittag noch was dazu, gell? Die meisten kennen das schon hier. So, und deswegen sagt Paulus im Vers 6, dieser kennen, dass unser alter Mensch zusammen angepfahlt wurde, auf dass der Leib der Verfehlung unwirksam sei und wir nicht mehr der Verfehlung als Sklaven dienen. Was ist das? Unser alter, der adamitische Sündige ist mit Christus angepfahlt auf Golgatha. Er ist an dem Fluchholz auf Golgatha erledigt worden. Unwirksam gemacht, steht hier. Unwirksam gemacht. Kannst du das verstehen? So ein deutsches Wort. Also der adamitische Leib, eine Verfehlung von Adam her, das ist unwirksam gemacht. Das hat keine Wirkung mehr, weil Jesus dafür bezahlt hat. Auch für den Mist, den ich morgen mache, hat er schon bezahlt. Hier geht es um was ganz anderes. Ich hoffe, wir haben es verstanden inzwischen. Ich gehe davon aus, ihr hört das ja nicht zum ersten Mal. Dass also in Christus alles anders geworden ist, es ist erledigt, gell? Nicht mehr lebe ich, habe schon mal gelesen, Galater 2, Vers 20, sondern Christus lebt in mir. Das ist jetzt mein Stand. Ich muss nicht strampeln, um gerettet zu werden, sondern ich dürfe wissen, welche Herrlichkeiten ich besitze, um dann zu versuchen, so ordentlich wie möglich zu leben. Das ist Paulus, das ist Christus, das ist Heilsgeschichte. Ich bin mit Christus angepfahlt worden, sagt Paulus, Galater 2, 19. Und? Will ich jetzt immer noch strampeln? Will ich immer noch Gott einen Gefallen tun, damit er gütig auf mich herabblickt und mich nicht verwirft? Das musst du nicht. Sondern, wie ich schon mehrfach gesagt, wir stellen unsere Leiber, wie Paulus Römer 12, 1 sagt, als einen wortgemäßen Gottesdienst dar. Steht in den Bibeln, schreiben wir vernünftig, gell? Was ist vernünftig? Einer sagt, mit 150 durch den Ort fahren, sagt vernünftig. Gell? Das Wort vernünftig ist mir zu wenig, sondern hier steht wortgemäß im Grundtext. Gell? Ein wortgemäßer Gottesdienst. Was ist ein wortgemäßer Gottesdienst? Mein Leben und Wandel im Bewusstsein, dass er alles gemacht hat. Und ich jetzt Danke sage und sage, hilf mir, dass ich mich auch so benehme, wie wir haben unsere Glaubensväter gesagt, Heller, Geier, wir sollen der würdig wandeln, der an die Adel verpflichtet, gell, hat er gesagt, Adel verpflichtet, genau. Also wenn wir Königskinder sind, dann bitte benimm dich auch so. Und gibt es auch viele Geschichten drumherum. Und diese Gewissheit, in der lebe ich und das macht mich fröhlich und glücklich, Denn deswegen kann ich mit Römer 6, Vers 7, das ist ja der letzte Vers für heute, kann ich sagen, denn der Gestorbene ist gerechtfertigt worden, weg von der Verfehlung. Ich bin der Verfehlung der Sünde gestorben, und in Christus bin ich jetzt gerechtfertigt worden, weg von der Verfehlung. Die Verfehlung kann mir nichts mehr tun, weil ich gehöre jetzt zu Jesus. Und da sagt die Schwester auch die Woche, sagt sie, wie ist es mit den Anfechtungen? Gell? Dieses Wort mag ich eigentlich auch nicht so sehr. Das ist hier im Sprachgebrauch das oft benutzt. Anfechtungen, ja, die Anfechtungen, ich verstehe unter diesen Anfechtungen genau das, was das Wort sagt, die wohllockend um mich stehende Verfehlung, die gibt es, keine Frage. Gell? Es gibt viele Dinge, die mich reizen könnten vielleicht. Aber je mehr du im Glauben stehst und je mehr du glauben kannst, dass du der Verfehlung gestorben bist, gibt es diese Anfechtung nicht. Und wenn, dann ist es eine adamitische Sünde, für die bezahlt worden ist. Anfechtung wird oft verstanden auch, dass dämonische Mächte Gewalt über mich bekommen wollen. Das kannst du vergessen. Wenn du in Christus bist, wenn du ein Teil von ihm bist, wesenseins mit ihm, wir haben auch hier schon oft drüber gesprochen, dann gehen dir die Dämonen aus dem Weg. Was haben die denn gemacht, wenn Jesus, als er noch über diese Erde ging und hat einen Dämonenbesessenen getroffen? Ja, da hat der Dämon gesagt, ich weiß, wer du bist, lass mich in Ruhe. Gell? Und so. Und wenn ich heute ein Teil von Christus bin, dann haben die hier keine Macht über mich. Weil wir sind, Epheser 1, 13, mit dem Geist versiegelt. Und nur wer Siegelrecht hat, kann da dran. Und die haben kein Siegelrecht. Auch wenn wir gegen sie kämpfen, ja, steht ja auch in Epheser 6. Denke ich mal dran, als wir noch in Büdingen waren, die Versammlung hatten in diesem Bastelzimmer, gell, da hingen da manchmal die Dämonenfratzen an den Wänden, weil da als Styropor die Kinder irgendwas gebastelt haben. Und da habe ich damals schon gesagt, wenn hier ein Dämon drin wäre und wir gehen hier rein, da hörst du es am Schlüssel dann nur noch pfeifen, so schnell ist er weg, gell. Weil wir in Christus sind und der in uns ist größer als der in diesem Kosmos, sagt mir das Wort. Gell? Und wenn ich all diese Dinge zusammenrechne, gibt es einen schönen Schlusssatz, da steht sogar in einem Kommentar, der mich das nie zugetraut hätte. Du kennst die Reihe, was die Bibel lehrt, gell? So ein bundischer Bibelkommentar, der ist so lang. Und ich habe noch. Und da schreiben wir doch tatsächlich Folgendes, das muss ich jetzt ganz langsam lesen, damit du das genießen kannst. Vom Standpunkt des Gläubigen gesehen hat der Tod, den er zusammen mit Christus gestorben ist, jede Verpflichtung gegenüber der Sünde annulliert. Ein Toter kann nicht sündigen und kann für Sünde nicht bestraft werden. Und somit erfreut sich der Gläubige in der Realität seiner Erkenntnis, dass er selber mit Christi Tod gestorben ist, der Freiheit von der Macht der Sünde. Also Fazit, was haben wir heute Morgen gelernt? Können Sie sich jetzt fragen, gell? Ach, ist das schön, ich darf wissen, dass ich mit Christus gestorben bin, dass ich mit ihm lebe, dass meine adamitische Herkunft keine Rolle mehr spielt, sondern dass es um Treue geht, um die Treue in Christus, dass er treu war und jetzt kann ich an ihn glauben. Gell? Und ich muss keine Leistung vollbringen, um gerettet zu werden, weil ich bin schon gerettet. Ich dürfte es aber glauben, weil die Verfehlung, von der Jesus redet, ist der Unglaube. Also wenn ich im Glauben stehe, bin ich kein Verfehler mehr, kein Sünder, weil ich zu Christus gehöre. Ja, was willst du mehr? Ist das nicht toll? Und ich wünsche euch allen, dass ihr das euch verinnerlicht. Gell? Und das nicht nur im Kopf glauben dürft, sondern auch leben. Gell? Dein ganzes Wesen sollte darin aufgehen, in dieser Gewissheit. Ja, Amen.